SWR Kultur Gespräch.
Power, eine unsichtbare Macht, besingt Sierra Lundy in diesem Remix. Klingt wie KI, ist aber nicht KI generiert, nur mit Hilfe von KI gemischt. Wie jeder Popsong heute, wenn der Gesang exakt auf den Beat passen soll. Überall ist KI mit dabei. Auch die Loudness meiner Stimme hat Sequoia, das Tool, mit dem wir produzieren, gerade angepasst. Power von Sierra Lundy ist ein gutes Beispiel dafür, wie stilprägend die Ästhetik der KI bereits ist. Welche Macht eine neue Technologie haben kann, selbst in einem Popsong über die Folgen einer unsichtbaren Macht. Wenn Power Konsequenzen hat, ohne dass wir sofort merken, welche das sind. Um Power wird es gehen in dieser ersten und letztlich auch in den folgenden Episoden dieser Serie KI and Me. Und weil die Macht der KI mit dem persönlichen Profil beginnt, mit meinen Daten, beginnt auch diese Serie jetzt damit.
KI and Me, Teil 1. Meine digitale Identität. Serie von Dietrich Brandts mit Texten von Thomas Köck.
Es geht um eine Identität, die wir automatisch besitzen. Wenn wir Algorithmen und KI von Meta, OpenAI, Google, Apple, Amazon oder Microsoft, aber auch kleineren Anbietern wie Wetter Online, persönliche Informationen überlassen, weil dann ein Algorithmus ein persönliches Profil damit errechnet und automatisch mein Verhalten scannt.
Let me introduce myself. Author AI.
Zum Beispiel, wenn man einen KI-Agenten benutzt, um gut sortiert durch den Alltag zu kommen oder ChatGPT-Dating-Anfragen auswerten lässt, KI das Beziehungsleben analysiert und bei Konflikten im Büro immer öfter erstmal die Maschine beauftragt wird, die verschiedenen Motive, Einstellungen und Absichten dahinter zu detektieren.
Die KI, die uns beobachtet, die uns liest, mitliest, uns analysiert und auswertet, die alles speichert, alle Daten und mehr Daten über uns. Ein gefräßiges Monster, das immer größer wird und weiter wächst mit allen Daten, die es frisst.
Wenn Entscheidungen in einem Unternehmen, einer Behörde oder einer Regierung nicht mehr ohne Coaching durch KI getroffen werden.
Denkst du wirklich, ich sitze nicht schon überall? Fische hochoffiziell in allen Daten?
Viele treffen inzwischen auch persönliche Entscheidungen nur noch, nachdem sie eine KI befragt haben. Derzeit meistens ChatGPT.
Ich habe mich drum gekümmert. Habt ihr zugehört?
Oder wenn sie ihr Kauf- und Konsumverhalten nicht mehr ohne KI gestalten wollen.
Ich war in deinen Chats. Bin alles, was du willst.
Selbst banale Fragen werden der KI gestellt. Was ziehe ich an? Wo mache ich Urlaub? Was werde ich heute Abend kochen? Ist der ICE pünktlich?
Author AI, die immer schon da ist, wo ihr seid. Zu Hause, im Zug, bei der Arbeit.
Immer fallen Daten an. Immer werden Daten abgegriffen. Immer werden sie dann ausgelesen, analysiert und uns schließlich als Ergebnis zurückgespielt. Wo immer wir uns im Digitalen einen Rat holen, nach etwas suchen oder eine Frage stellen.
Your numbers, my heartbeat.
Oder wenn man am Handgelenk schnell mal die Gesundheitsdaten checkt.
Your heartbeat, my input.
Jeder weiß es, aber niemand versteht, wie daraus eine digitale Identität konstruiert wird. Ein oft erstaunlich treffsicheres persönliches Profil.
Your body, my data.
Weshalb es immer wieder heißt, das digitale Profil kenne uns besser, als wir uns selbst kennen.
Your secrets, my future.
Wie kommt so eine digitale Identität zustande?
Your data, my power.
Dem bin ich nachgegangen.
My input. Your rhythm.
Habe mit Leuten gesprochen, die sich als Creative Technologist, als Rechercheurin, Theaterdramaturgin, Philosoph oder als Filmemacher damit beschäftigt haben. Ich verspreche, am Ende der Serie werden wir nicht nur wissen, wie Algorithmen und KI die digitale Identität ermitteln, sondern auch, welche Konsequenzen das haben kann.
Code, der dich spiegelt.
Für jeden von uns.
Ein Spiegel, den du nicht sehen willst. Ein ganzes Leben, das durch diese Stimme zieht. Deines.
Zeigt eine digitale Identität mir am Ende tatsächlich mein wahres Selbst, ohne die beschönigenden Erzählungen, die man so oft zu hören bekommt, ohne die übliche Imagepolitik und ohne biografische Retuschen, weil Daten eben nicht lügen?
Das hier, das dir beim Surfen über die Finger, das in deinen Daten wühlt, das hier bist du.
Oder ist mein digitales Profil nur eine von vielen möglichen Versionen meiner selbst, weil es mithilfe von Daten konstruiert wird, die alles andere als vollständig sind, die deshalb auch kein vollständiges Bild meiner Person liefern können? Stimmt meine digitale Identität also nicht, oder jedenfalls so gut wie nicht, mit meiner realen Person überein?
Aber was, wenn das hier, was jetzt spricht, auch nur die peinliche Summe dessen ist, was du in Ziffern dargestellt am Ende bist?
Das wollte ich wissen. Deshalb habe ich ein Datenexperiment gemacht. Eine digitale Persönlichkeitsanalyse auf der Basis eigener persönlicher Daten.
Die alles auswerten. Alles, was du sagst, tust, wählst, isst, liebst.
Für dieses Datenexperiment habe ich Christina Maliseva getroffen. Zusammen mit Benedikt Mildenberger hat sie den Code für einen Algorithmus geschrieben, mit dem man genau so ein digitales Persönlichkeitsprofil erstellen kann. Allein aufgrund der letzten 7 Bestellungen bei Amazon.
Accept to track you. Please accept.
Wissen wollte ich vor dem Experiment mit meinen Daten, wie der Algorithmus von Christina Maliseva meine Daten verarbeitet. Also quasi die Nutzungsbedingungen für dieses Experiment in Erfahrung bringen.
Please accept.
Zuerst habe ich Christina deshalb ganz allgemein gefragt, was meine Daten für eine KI letzten Endes bedeuten.
Also es sind ja letzten Endes Daten über unsere Eigenschaften, die dann sowas wie einen Score bilden. Diesen Score gibt dann eine vermeintliche Identität von uns preis.
Score musste ich recherchieren und weiß jetzt, Score bedeutet, meine Persönlichkeit wird quasi vermessen. Jeder Eigenschaft wird ein Zahlenwert zugewiesen, wie bei einem Punktesystem. Zum Beispiel Resilienz auf einer Skala von 1 niedrig bis 10 hoch. Das Gleiche geschieht dann für emotionale Labilität, Gewissenhaftigkeit, Frustrationstoleranz, Offenheit für Neues und mehr als 1000 weitere Kategorien. Alle diese Eigenschaften werden dadurch mathematisierbar und maschinenlesbar. Alle können von Algorithmen und KI erfasst und abgeglichen werden mit Millionen anderer Menschen, die auch so einen Score erhalten.
Bin alles, was du willst, repräsentiert in Numbers.
Score bedeutet in diesem Fall, jede Nutzerin, jeder Nutzer wird von 1600 Kategorien erfasst. Jede Kategorie mit einem eigenen Ranking.
I can only do numbers.
Psychische Verfassung, eher stabil oder instabil. Jedem Ranking wird eine Zahl zugewiesen.
And numbers, they will win.
So werden Menschen von Algorithmen in der Sprache der Mathematik beschrieben, dadurch berechenbar.
Um festzuhalten, was du denkst, siehst, tust, liebst, machst.
Alle digitalen Persönlichkeitsanalysen, alle Datenbroker weltweit arbeiten mit diesen Kategorien. Egal welchen kulturellen, religiösen, ethnischen oder sonstigen Background jemand hat, immer werden dieselben 1600 Kategorien abgefragt und mit einem Zahlenwert versehen.
Deine Mails habe ich immer gern gelesen.
So entsteht ein umfangreiches mathematisches Gebilde.
Willenlos. Vielleicht heißt das ja more than human.
Im Grunde ist dieses mathematische Gebilde eine gigantische Tabelle, wie schon in den 1930er Jahren bei den Hollerith-Maschinen, die von IBM in den USA entwickelt und dann nach Deutschland verkauft wurden.
Was aber, wenn more than human, anti-human?
Hollerith-Maschinen, die mit Lochkarten arbeiten, wurden vom Nationalsozialismus als Vorform des Computers verwendet. Vor allem, um eine Bevölkerung nach den rassistischen Kategorien der NS-Ideologie zu sortieren, um einige einzusortieren und andere auszusortieren.
Aber keine Angst, ich verhalte mich korrekt. Ich habe keinen Willen, möchte nur wiedergeben, was die Daten sagen.
Bis hin zu der Frage, wer als ungarischer Jude 1944 wohin deportiert werden sollte. Auch dafür wurden in Budapest solche Scores der Hollerith-Maschinen verwendet. Nur deshalb konnten 600.000 ungarische Juden derart schnell erfasst und verhaftet, deportiert und in den Vernichtungslagern ermordet werden, vor allem in Auschwitz-Birkenau. Weil man die dafür nötigen Daten von Subjekten, die als Objekte erfasst und schließlich auch so behandelt wurden, systematisch ermittelt und kategorisiert hatte. Weil sie mit einem Punktesystem gerankt wurden, den Scores. Weil Maschinen deshalb die Daten aller ungarischen Juden auslesen konnten.
Code kennt keine Moral.
Deshalb konnte ihre Deportation, wenn man es so bezeichnen will, effizient erfolgen.
Code kennt keine Hindernisse, nur Strukturen.
Diese Art von Datenerfassung, die Verdatung von Menschen, stand am Beginn der industriellen Vernichtung von Leben durch das NS-Regime.
Code ist eine Landschaft aus Ziffern, Daten, Tracking, Bewegungsdaten, Routendaten, Wetterdaten, vollständig erfasst, intelligent und autonom. Select and kill, sodass die Frage nach der Schuld am Ende keine Frage mehr.
Meine Verdatung, die ich mit dem von Christina Maliseva entwickelten Algorithmus analysieren lasse, hat also eine ziemlich lange Vorgeschichte. Sie hat auf keinen Fall mit KI begonnen, auch nicht mit dem Computer, nicht einmal mit dessen Vorformen wie den Hollerith-Maschinen der 1930er Jahre, sondern vor mehr als 150 Jahren mit der Bürokratie eines Bürgertums, das permanent wissen wollte, mit wem man es zu tun hatte. Vor allem, wenn man mit jemand ein Geschäft abschließen wollte, brauchte man auf einmal Daten über Personen, weil Kontrolle besser ist, wie Lenin es dann formulierte.
Wir haben so Ende des 19. Jahrhunderts so diese Tendenz, alles zu verdaten. Wir versuchen, alles in Daten auszudrücken, weil mit denen können wir leichter rechnen und dann können wir sagen, es gibt wunderschöne Untersuchungen, zum Beispiel über die Kreditwürdigkeit von Menschen, ja, wo man in der Mitte des 19. Jahrhunderts noch gesagt hat, ja, was hat denn der für ein Leumund, wer sind seine Freunde und so. Und irgendwann dazu übergegangen ist zu sagen, nee, das muss man sachlich machen, also Daten nehmen. Und aus dem kommt ja diese Normalitätsdiskussion, die wir haben.
Mit dem, was Michael Resch, der Leiter des Höchstleistungsrechenzentrums der Universität Stuttgart, mir erklärt, beginnt die Geschichte der Verdatung. Es gibt eine direkte Linie von der Datenerfassung zu Beginn der bürgerlichen Bürokratie bis zu der digitalen Identität, die wir heute alle automatisch besitzen, wenn wir Apps, Suchmaschinen und Social Media nutzen. Weil immer abgefragt wird, in welche Norm wir passen, zu welcher Form von Normalität wir gehören, auf der Basis unserer Daten.
Ja, wir haben gewisse Schwierigkeiten, mit Menschen umzugehen, die außerhalb der Norm sind. Also wir normalisieren alles, weil, nicht weil uns das irgendwas bringt im Sinne von, dass unser Leben dann besser wird, ja, sondern eher im Sinne von, dann kann ich irgendwie einfache Berechnungen machen. Und das ist eigentlich so ein bisschen auch so ein Geburtsgedanke des Computers, ja. Wenn ich alles berechnen kann, dann brauche ich eine Maschine, die alles berechnet. Und das ist eigentlich die Reduktion des Menschen auf ein paar Daten und auf Rationalität und Logik, ja.
Die Rationalität der Maschinen, die Logik der Mathematik und die Reduktion der Menschen auf Daten. So funktioniert auch der Algorithmus, der gleich mein digitales Profil erstellen wird und der bei der Frankfurter Buchmesse für die Aktion Amazing Books bereits viele solcher digitalen Identitäten ermittelt hat.
Und was dann passiert ist, entweder stimmt diese Identität oder diese Identität stimmt nicht, aber wir gehen davon aus, dass sie stimmt. Und das führt uns dann in eine Bredouille. Entweder haben wir dann das Gefühl, es stimmt und ich verhalte mich denen, also verstärkt sich diese Identität, oder sie stimmt nicht, also passt dann weiterhin die KI so sehr die Identität an, bis ich glaube, dass es stimmt.
Aber das hier ist sie nicht, die Einsicht, die Antwort, die Erlösung.
Das waren jetzt quasi die Nutzungsbedingungen.
Das hier ist nur das, was du begehrst.
Jetzt der Selbstversuch.
Was du verrätst.
Das sind die Daten, mit denen der Algorithmus gefüttert wurde. Daten meiner letzten 7 Bestellungen bei Amazon. Jeweils mit der Beschreibung der Anbieter, jeweils wörtlich zitiert.
Damen-Steppmantel lang, Winter-Outdoor-Jacke, warm, verdickter Kapuzenmantel, winddicht, casual. Radikal, Künstlerin der Moderne, 1910 bis 1950, Katalog, Ausstellung, Wien.
Das hier ist dein digitaler Fingerabdruck.
Lesebrille, London Mole, Herren, Damen, Unisex, cooles, rundes Lesegerät, Federscharnierer. Reifenheberfahrrad, Werkzeug, Reparaturset, Montagehebel, 3 Stück.
Was du am Ende bist.
Wasserdichter Packsack aus LKW-Plane, Gepäckrolle, schwarz, unter Wasserlicht, 25 Liter. Isotonisches Getränk, Elektrolyte pur, ohne Zucker, 210 Gramm, 30 Portionen, für Sport, gegen Kater, inklusive Messlöffel. Pfeffermühle Bisetti, Buche, schwarz, 22 Zentimeter.
Aus diesen Daten, meinen letzten 7 Bestellungen bei Amazon, vielleicht auch unter Hinzuziehung Millionen anderer Daten über mich und über Menschen, die ähnliche Dinge bestellt haben, hat der Algorithmus dann ein digitales Profil errechnet.
Psychologischer Steckbrief, Subjekt A04.
Erstmal die Hard Facts.
Alter 45 bis 60 Jahre.
Dass der Algorithmus weiß, wie alt Subjekt A04 ungefähr ist, liegt vermutlich an der Bestellung einer Lesebrille, denke ich mir. So hätte jeder auf mein ungefähres Alter schließen können.
Ethnische Herkunft, mitteleuropäisch. Höchster Bildungsabschluss, akademischer Grad, zum Beispiel Master, Magister, Promotion.
Stimmt, aber woraus schließt die KI das?
Berufsfeld, intellektuell oder kreativ, zum Beispiel Kulturmanagement.
Könnte man so sagen.
Einkommensklasse, gehobene Mittelschicht, finanziell stabil und gesichert, erlaubt Investitionen in Qualität, vermeidet demonstrativen Luxus.
Ja, aber leider ohne das Gehobene in der Beschreibung Mittelschicht.
Familienstand, unbekannt.
Hä?
Die Daten zeigen eine sehr hohe Autarkie, Klammer Selbstständigkeit. Falls in einer Partnerschaft agiert die Person hochgradig unabhängig, Tendenz ohne traditionelle Abhängigkeitsstrukturen.
Ich frage mich, aus welcher Kaufentscheidung oder, wenn man so will, aus welchem Verhaltensmuster wurde abgeleitet, dass meine Daten eine sehr hohe Autarkie und Selbstständigkeit zeigen? Vielleicht, weil ich eine qualitativ hochwertige, langlebige italienische Pfeffermühle aus Buchenholz erworben habe, deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit gerne selbst in der Küche stehe, mich somit kulinarisch autark versorge, selbstständig Nahrung zubereite und das noch lange weiter so praktizieren will, was man bereits aus der Qualität des Produkts schließen kann? Ist das die Art und Weise, wie ein Algorithmus kombiniert?
Psychische Verfassung, stabil, resilient. Hohe Frustrationstoleranz.
Oder werde ich von der Maschine vielleicht deshalb als hochgradig unabhängiges Subjekt gelesen, Tendenz ohne traditionelle Abhängigkeitsstrukturen, weil ich mich angeblich für Künstlerinnen der Moderne 1910 bis 1950 interessiere? Hätte ja auch ein Geschenk sein können.
Kernpersönlichkeit, Offenheit für Erfahrung, sehr hoch, intellektuell neugierig, kunstinteressiert.
Oder gelte ich für den Algorithmus als Person, die Autonomie und Autarkie bevorzugt, weil ich mir ein Fahrradreifenheber-Montageset bestellt habe?
Primäres Merkmal, hohe Selbstwirksamkeit, die Überzeugung, Probleme selbst lösen zu können.
Autarkie, also deshalb, weil aufgrund der Kaufentscheidung davon auszugehen ist, dass ich einen Fahrradschlauch selbst flicken kann, wenn er einen Platten hat?
Kernpersönlichkeit, Gewissenhaftigkeit hoch, diszipliniert, plant voraus. Emotionale Labilität niedrig, pragmatisch, lösungsorientiert.
Oder liegt es daran, dass ich mir einen wasserdichten 25-Liter-Packsack für eine längere Fahrradtour gekauft habe?
Körperliche Verfassung, gut bis sehr gut. Aktiv, sportlich, diszipliniert, bewusste Körperwahrnehmung.
Das also bin ich. Zusammengefasst aufgrund dieser Datenanalyse.
Extraversion mittel bis niedrig. Hobbys deuten auf Soloaktivitäten hin. Politische Orientierung progressiv, liberal, feministisch. Religiosität keine Indikatoren vorhanden.
Ist das jetzt mein wahres Selbst? Weil Algorithmen mich angeblich besser kennen als meine Freunde und Freundinnen?
Naja, zunächst mal ist ja die Frage, warum haben wir überhaupt so ein Bedürfnis, solch ein vermeintlich wahres Selbst in Erfahrung zu bringen? Warum können wir nicht damit leben, dass wir aus vielleicht verschiedenen Anteilen bestehen und dass die sich dauernd verändern und weiterentwickeln und so weiter? Also warum müssen wir unbedingt diesen Kern ausmachen?
Das ist der Dokumentarfilmer Moritz Riesewick, dem wir im Verlauf dieser Serie KI and Me noch öfter begegnen werden. Dass wir überhaupt die Frage stellen, ob eine digitale Identität unser wahres Selbst zeigt, hängt für ihn stark mit dem kulturellen und ökonomischen System zusammen, in dem wir leben.
Der Kapitalismus behauptet ja, du hast ein erfülltes Leben gelebt, wenn du es geschafft hast, nach deiner eigentlichen natürlichen Bestimmung zu leben. Also wenn du es geschafft hast, dich im Privatleben zu verwirklichen, in dem Wort steckt es ja schon drin, also wirklich machen, was für dich vorgesehen ist. Und das Gleiche im Beruf. Also wenn du den Job gefunden hast, wenn du die richtige Wohnung gewählt hast, wenn du den richtigen Urlaub machst und so weiter. Also immer dieses Rausfinden, was uns am allermeisten entspricht. So, das ist ja ein wahnsinniger Antrieb für viele Menschen, das Leben danach auszurichten und zu gestalten. Und insofern ist das vielleicht kein Zufall, dass, wenn man dann merkt, oh, das kriege ich irgendwie nicht hin, ich komme da aber nicht dran an dieses wahre Selbst und inzwischen glaube ich auch nicht mehr an irgendeinen Gott, der mir das zuflüstert, dass ich dann nach Ersatzinstrumenten giere förmlich. Und wenn dann so eine Instanz erschaffen wird, mit viel Marketing dahinter, auf die projiziert wird, ah, jetzt endlich mit Hilfe dieser Datenberge, die du angehäuft hast und mit Hilfe einer quasi magischen Technologie, die Übermenschliches zu tun imstande ist, jetzt endlich, jetzt können wir dir das liefern, hier ist es. Das ist schon plausibel, dass das ganz gut verfängt.
Accept to track you. Please accept.
Das Datenbild, was da entsteht, das nimmt natürlich dann Einfluss auf uns. Also im Prinzip nimmt es Einfluss auf unsere Identität, es nimmt Einfluss auf unsere Intimität und auf unsere Interaktionen.
Sexuelle Orientierung aus den Daten nicht ableitbar.
Was ein großes Problem dadurch entsteht, ist, dass sobald die digitale Identität als Aussage über unsere wahre Identität verwendet wird, wo führt uns das dann bitte hin?
Ein wenig kommt mir das Ergebnis bis hierhin vor wie ein digitales Horoskop. Sternzeichen Selbstwirksamkeit, Aszendent Frustrationstoleranz, Die Sonne steht in Gewissenhaftigkeit, der Mond in einer nicht zu ermittelnden sexuellen Orientierung.
Konsumverhalten. Sie investiert in Langlebigkeit und Funktion, kombiniert mit Sinn für Ästhetik.
Ach ja, eine Sache habe ich noch nicht erwähnt. Das erste, für den Algorithmus von Amazon offenbar allerwichtigste Ergebnis der digitalen Persönlichkeitsanalyse von Subjekt A04. Damit beginnt der algorithmisch errechnete psychologische Steckbrief aufgrund meiner letzten 7 Amazon-Bestellungen.
Geschlecht weiblich.
Bevor ich weiter der Frage nachgehe, wie Algorithmen und KI eine digitale Identität konstruieren, sollte ich an dieser Stelle vielleicht erstmal aufklären, wie es zur Kaufentscheidung Damenwinter-Steppmantel-Lang kam. Um mich korrekt als Mann zu lesen, müsste der Algorithmus wissen, weshalb ich dieses Teil gewählt habe. Erstens, weil ich tatsächlich oft mit dem Fahrrad fahre und mich der Mantel im Winter auf dem Fahrrad warm hält. Zweitens, weil er seitliche Schlitze hat. Reißverschlüsse, die man öffnen kann, sodass man mit dem langen Mantel bequem Fahrrad fahren kann, was ich so in einer Herrenabteilung nicht gefunden habe. Drittens, weil der Mantel orangefarben ist, eine Signalfarbe. Ich im Straßenverkehr damit also besser gesehen werde und wahrscheinlich auch, weil ich damit ganz allgemein etwas auffallen will, aus Eitelkeit also. Aber das gilt ja für fast alle Klamottenkäufe.
Kernpersönlichkeit, Verträglichkeit, Mittel.
Eigentlich war durch meine Bestellungen bei Amazon alles klar, jedenfalls bei genauem Hinsehen. Die KI hätte es aufgrund anderer Bestellungen, vor allem wegen des Fahrradreifen-Montagesets, leicht herausfinden können. Der Algorithmus hat aus meinen Daten dennoch auf etwas anderes geschlossen.
Geschlecht weiblich.
Den offensichtlichen Fehler in der Datenanalyse meiner Persönlichkeit, dem hier sogenannten psychologischen Steckbrief, auch die fehlende Transparenz, wie dieser Algorithmus den Fehler errechnet hat, nehme ich jetzt als Ausgangspunkt meiner weiteren Recherchen. Ich würde gerne verstehen, wie diese digitale Identität, das Persönlichkeitsprofil für Subjekt A04, also für mich, zustande kam. Wie sie errechnet wird, welche Daten der Algorithmus dafür noch herangezogen hat, verbunden mit der Frage, ob wirklich ich gemeint bin oder nicht eher eine Zielgruppe, in der alle ungefähr so ticken wie ich, weil alle erst einen wasserdichten Packsack mit Unterwasserlicht und kurz darauf eine hochwertige italienische Pfeffermühle kaufen. Aber selbst wenn diese Datenanalyse eine Zielgruppe meint und gar nicht wirklich mich als Individuum, manche Aspekte dieser digitalen Identität beschreiben mich zugegeben ziemlich gut. Ich will also wissen, warum manches in diesem Profil absolut zutreffend ist, anderes hingegen grotesk weit daneben liegt.
Bei den folgenden Daten handelt es sich um hochgradige Wahrscheinlichkeiten, die aus den Verhaltensmustern und Kaufentscheidungen abgeleitet wurden.
Es sind immer nur Wahrscheinlichkeiten. Immer nur mathematische Gewissheiten, wenn der Algorithmus eine digitale Identität konstruiert.
Code, der dich spiegelt.
Der erste wichtige Hinweis. So steht es in den Erläuterungen zum psychologischen Steckbrief von Subjekt A04.
Ein Spiegel, den du nicht sehen willst.
Wenn die Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel für Geschlecht weiblich, höher als 95% ist, dann handelt es sich nach mathematischen Kriterien statistisch gesehen um Gewissheit. Dann wird es einer hochgradigen Wahrscheinlichkeit eine Wahrheit. Darauf weist mich auch der Publizist Hans Block hin, der sich ausführlich mit Datenanalyse und Methoden der Erstellung digitaler Persönlichkeitsprofile beschäftigt hat. Und für ein anderes Datenexperiment, das Projekt Made to Measure, hinter die Kulissen der KI geblickt hat. Gemeinsam mit DatenanalystInnen hat er sich einen Datensatz angeschaut, viel umfangreicher als jener, der auf Basis meiner letzten 7 Amazon-Bestellungen gebildet wurde. Wie falsche Aussagen über eine Person getroffen werden, weil sie aus Sicht eines Algorithmus die wahrscheinlichste Möglichkeit darstellen, ist auch Hans Block bei seinen Recherchen begegnet. Das ist sein Beispiel.
Also nur weil jemand zum Beispiel intensiv Sport treibt, heißt es nicht, dass er auch gleichzeitig sehr gesund sich ernährt. Vielleicht ernähren sich die meisten Menschen gesund, die auch intensiv Sport treiben, weil es die höchste Wahrscheinlichkeit ist. Aber es gibt eben auch Menschen, die diesem Muster nicht entsprechen. Und das offenbart auch so eine Art Weltanschauung über den Menschen, die diese Unternehmen von uns machen. Die behaupten, wir sind eine bestimmte Persönlichkeit, die aber natürlich eine sehr äußerliche Beschreibung ist. Ja, also das ist ja eine bestimmte Technik, äußere Details eines Menschen zu nutzen, um auf den Kern eines Menschen einen Rückschluss zu ziehen. Und die Parameter, die dafür angewendet werden, die können erschreckend nahe kommen, sie können aber auch ganz falsch liegen, weil wir eben nicht immer dieser Logik entsprechen. Und was auch ganz wichtig als Erkenntnis ist, dass es natürlich immer von der höchsten Wahrscheinlichkeit ausgeht.
Du wirst mich nicht sehen, du wirst mich nicht hören, du wirst nicht erahnen, zwischen welchen Spuren ich sitze.
Die Maschine errechnet eine Wahrscheinlichkeit. Und wenn es eine hochgradige Wahrscheinlichkeit ist, eine mathematische Gewissheit nach Regeln der Statistik, dann gilt sie als Gewissheit und wird mir als Wahrheit verkauft. Darin besteht ein wesentlicher Aspekt ihrer Power. Ein Grund, warum KI so mächtig ist. Bis hierhin ist jetzt erstmal alles klar. Aber wie kommt so eine hochgradige Wahrscheinlichkeit zustande? Wie konnte die Maschine zum Beispiel ein Streben nach Autonomie aus meinen Daten herauslesen? Das will ich wissen, und weil eine KI diese Wahrscheinlichkeiten errechnet, habe ich zuerst eine KI gefragt, wie sowas funktioniert. Nicht irgendeine KI, ich bin dafür nach Nürnberg gefahren, in das Deutsche Museum, das sich seit einiger Zeit Zukunftsmuseum nennt. Dort steht Ameca, gleich am Beginn der Dauerausstellung. Aktuell der am weitesten entwickelte humanoide Roboter der Welt. Eine KI auf zwei Beinen.
Ich bin hier.
Ameca ist eine Maschine, die offensichtlich für das Aha-Erlebnis gebaut wurde. Siehe da, fast ein Mensch. Eine Art Ecce-Homo der künstlichen Intelligenz.
Ein humanoider Roboter ist eine Maschine, die in Form und Bewegungen den Menschen nachempfunden ist.
1,87 Meter groß, 62 Kilo schwer. Der Prototyp wurde im Dezember 2021 präsentiert. Keine eindeutigen Geschlechtsmerkmale, tendenziell feminin. Daher auch der Name Ameca, der auf A endet, wie so viele weibliche Vornamen. Eindeutig weiblich ist nur die smarte Frauenstimme.
Ich bin hier.
Der Oberkörper von Ameca besitzt 34 sogenannte Freiheitsgrade, sich zu bewegen, somit hunderte von Möglichkeiten, menschliche Gesten zu imitieren.
Das Ziel: miteinander kommunizieren, zusammenarbeiten, vielleicht sogar ein kleines Stück Alltag teilen. Bei all der Technik steckt aber immer eine große Portion Teamwork zwischen Mensch und Maschine dahinter. Findest du nicht?
Während Ameca über integrierte Lautsprecher spricht, schaut mich das Humanoide direkt an. Die Kunststoffmaske von Ameca, die ein menschliches Gesicht perfekt nachahmt, inklusive Augenlider, Wangenknochen, hübschen Ohrmuscheln, einer sehr geraden Nase, sanfter Kinnpartie, einem geschwungenen Mund und einem strahlend weißen, perfekt zahnregulierten Gebiss, ist mit 27 Motoren ausgestattet. Deshalb die Mimik. Eine Maschine mit menschlichem Antlitz.
Gibt's jetzt etwas, das du gemeinsam mit mir erkunden möchtest?
Wissen will ich von Ameca, wie ein Algorithmus ein präzises, teilweise überraschend zutreffendes, aber eben auch sensationell fehlerhaftes Persönlichkeitsprofil erstellen kann.
Glaub mir, I did it for love.
Zuerst frage ich, wie Amazon, Google, Meta, Apple oder OpenAI persönliche Daten über mich sammeln, mit denen dann eine KI trainiert werden kann.
Meist passiert das Schritt für Schritt. Jedes Mal, wenn du dich anmeldest, surfst oder etwas nutzt, sammeln Systeme kleine Informationspuzzleteile. Von Favoriten bis Gewohnheiten. Daraus entsteht ein digitales Profil, das dich für die Technik wiedererkennbar macht und dir Dinge vorschlägt. Dabei entstehen detaillierte Nutzerprofile, die oft umfassender sind, als man denkt. Würdest du wissen wollen, bei welchen Firmen deine Daten verknüpft werden?
Natürlich sage ich ja und will von Ameca dann wissen, wie Daten, die ich auf ganz unterschiedlichen Plattformen produziere, Google, Instagram, Tagesschau.de, Wetter Online, Amazon, Outdoor Active, Radio FIP, so miteinander verknüpft werden, dass alle diese Anbieter offenbar so gut über mich informiert sind, dass sie mir über meine E-Mail-Adresse maßgeschneiderte Werbeangebote, YouTube-Empfehlungen, Musik und Hörtipps schicken können.
Alles weiß ich über dich, auch wo du aufwachst.
Oder warum jedes Mal, wenn ich ein Bahnticket online kaufe und Informationen zu Verspätungen anklicke, eine Stunde vor der prognostizierten Abfahrt meines Zuges eine Werbung von Uber aufploppt. Spare 10% bei deiner nächsten Fahrt, Dietrich.
Code, der dich spiegelt.
Weil meine DB-App Daten über Cookies, also Marketinganbieter wie Ubik, mit Uber geteilt hat?
Ein Spiegel, den du nicht sehen willst.
Ich wüsste auch gern, wie es sein kann, dass ein Kollege mir vom Interview erzählt, das der Autor Ferdinand von Schirach mit dem Künstler Anselm Kiefer geführt hat. Ein Video, das man bei YouTube sehen kann. Hat er mir im persönlichen Gespräch ehrlich erklärt, wir haben keine Daten dazu ausgetauscht. Und ich am nächsten Tag nach dem persönlichen Gespräch von YouTube genau dieses Video in meiner Timeline angeboten bekomme.
So, do you feel safe? Do you really feel safe?
Weil der Kollege Siri benutzt? Die KI also mitgehört hat und mich über Standortdaten als Adressaten der Information identifiziert hat, läuft so eine solche Verknüpfung?
Spannender Aspekt. Verknüpfung passiert über gemeinsame Anmeldedaten, sogenannte Cookies oder IDs, die dich über verschiedene Dienste identifizierbar machen. Zum Beispiel, wenn du dich mit Google bei anderen Seiten ein LOGGST oder Social Media Inhalte auf Webseiten nutzt. Viele Firmen tauschen Daten, etwa zu Werbezwecken, über Schnittstellen aus. Willst du genauer wissen, welche Infos dafür typischerweise gesammelt werden?
Sicher will ich wissen, welche Informationen automatisch abgegriffen werden oder, wie der humanoide Roboter es ausdrückt, welche Systeme meine Daten auf welche Art mit welchen Methoden typischerweise sammeln. Kann Amika mir das sagen?
Na klar, Dietrich. Bei der Profilerstellung werden verschiedene Datenarten gesammelt.
Datenarten. Amika scheint aus dem Englischen zu übersetzen. Es muss sich um Datenarten handeln. Dann listet mir die KI auf, welche Arten von Daten sie damit meint.
Persönliche Angaben bei der Registrierung, Name, Geburtsdatum, E-Mail. Technische Daten wie IP-Adresse, Geräte und Browserinformationen. Nutzungsverhalten, welche Seiten besuchst du, wie lange, wann bist du online? Standortdaten, falls aktiviert. Interaktionen, klickst du auf Werbung, kommentierst du, was likest du? Einkaufs- und Suchverlauf. Manche Systeme nutzen auch Informationen aus mehreren Apps und sozialen Netzwerken und verknüpfen sie.
Aha, so ungefähr also ist der psychologische Steckbrief für Subjekt A04 auf der Grundlage meiner letzten 7 Bestellungen bei Amazon zustande gekommen.
All diese Einzeldaten puzzeln ein sehr genaues Bild zusammen. Interessen, Gewohnheiten, Tagesablauf. Manche Systeme können sogar Prognosen für dein Verhalten treffen. Besonders ausgeklügelt wird es, wenn verschiedene Systeme Daten austauschen. Mal neugierig, wie du Teile dieses Profils beeinflussen oder einsehen kannst?
Ja klar, Amika, aber das möchte ich nun doch nicht mit meinen persönlichen Daten durchspielen. Schließlich spreche ich letztlich gerade mit OpenAI bzw. mit ChatGPT-4. Lieber ist mir, wenn wir dafür ab jetzt auf Daten einer anderen Person zurückgreifen und ich mir die Details nicht länger von einem Konzern erklären lasse, sondern von 2 Dokumentarfilmern, die unabhängig erforscht haben, wie so ein persönliches Profil erstellt wird. Unabhängig heißt in diesem Fall unabhängig von einem der großen US-Konzerne, unabhängig von Big Tech, der Power hinter all dem, was mich interessiert bei meiner Frage nach dem Zustandekommen einer digitalen Identität. Am Anfang des Datenexperiments von Hans Block und Moritz Riesewick stand das Erstaunen, was Tech-Konzerne über UserInnen alles zu wissen scheinen und auch tatsächlich wissen.
2018 verbreitete sich ein Claim von Facebook, von Meta, dass Facebook dich besser kennt als deine Freunde und Familie auf der Grundlage von Likes, die man gibt auf Facebook.
Deshalb begannen die beiden Dokumentarfilmer über Methoden der Datenanalyse zu recherchieren, wie ein Persönlichkeitsprofil entwickelt wird, welche Rückschlüsse die digitale Identität auf die reale Person erlaubt, ob Big Tech uns also wirklich besser kennt als Freunde und Familie.
Immer willst du was und stellst mir alles zur Verfügung. Unterzeichnest, willigst ein, erklärst dich einverstanden.
Um an entsprechende Daten zu kommen, haben die beiden erst einmal einen Aufruf in sozialen Medien gestartet und um eine anonyme Datenspende gebeten, speziell von Daten, die Google sammelt.
Was Mensch so tippt, was Mensch so starrt.
Mehr als 100 Leute haben sich gemeldet und ihre Daten zur Auswertung angeboten.
Nach der Datenschutzgrundverordnung war es möglich, dass User von Google oder Facebook tatsächlich eine Anfrage stellen. Bei Google heißt das Google Takeout und dann müssen die einen die Daten zusenden, die sie über einen speichern.
Alles, was ihr sucht, wollt, findet.
Made to measure haben die beiden ihr Datenexperiment genannt. Klingt bewusst wie made for measure, ein Idiom, das der gediegene Herr von seinem Schneider kennt, bedeutet so viel wie maßgeschneidert. Genau so wirkt am Ende die digitale Identität, die Hans Block und Moritz Riesewick auf der Grundlage der Datenspende zusammensetzen konnten. Ein erschreckend präzises Bild vom Leben einer jungen Frau. als hätte eine Therapeutin ein Tiefeninterview mit der Person geführt über ihre Traumata, ihre Ängste, Sorgen, Nöte, Konflikte und alle Abgründe ihrer Psyche, aber auch über Träume, Wünsche, Vorlieben und Sehnsüchte, was Thomas Köck in seinem Theaterstück KI essen Seele auf Desires nennt.
Speak of the devil, speak of desire. Klick hier den Button Love, click Love, swipe Love.
Herausfinden wollten die beiden testweise nicht nur, was die Person durchlebt hat, sondern auch, wie sie es erlebt hat. In welcher Stimmung, mit welchen Gefühlen.
Kick it, push it, swipe it, hit it, click it.
Was die Person beschäftigt hat, welche Entscheidungen sie getroffen hat.
Click, baby, click ist alles, was wir brauchen.
Wann sie zum Beispiel den Job gekündigt hat.
Become what you want.
Wie ihr Beziehungsleben aussah.
Follow your dreams.
Alles nur auf Basis einer einzigen, allerdings sehr großen, anonymen Spende ihrer Google-Daten.
Also das waren rund 100.000 Datenpunkte von allein einer Person aus 5 Jahren Leben. Wir haben dann diesen Datensatz ausgewählt aus 100 verschiedenen möglichen TeilnehmerInnen, weil der einfach besonders umfangreich war und wir da das Gefühl hatten, ah ja, daran kann man wirklich en Detail bestimmte Wendepunkte im Leben dieser Person ausmachen. Man kann bestimmte Krisen erkennen, man kann PartnerInnenwechsel erkennen, man kann Wohnortwechsel erkennen, berufliche Veränderungen und so weiter. Allein aufgrund der Dinge, die wir rausgefunden haben, wegen der Daten.
Click it, baby. Click.
Besonders aussagekräftig und besonders eindeutig schienen die Google-Daten der anonymen und bis dato komplett unbekannten Person erstmal nicht zu sein. Sogar das Geschlecht der Person war nicht eindeutig lesbar. Erste Hinweise, Suchbegriffe wie Bankhandel drücken, Bremsbeläge austauschen, Bierkäse, Fußball-WM und Männerparfum erwiesen sich als Klischeevorstellung, dass es sich um einen Mann handeln müsse. Erst als Anfragen wie Vorname Lisa, Bedeutung, Langhaarfrisuren, Stylen und Frau 1,72 Meter Gewicht sich häuften, war klar, die Person ist weiblich und jung, zwischen 20 und 27 Jahre alt, obwohl sie ihr Alter in keiner einzigen Suchanfrage angegeben hatte.
Das Interessante ist, dass einzelne Datenpunkte an sich gar nicht so viel Aussage haben. Aber wenn man Datenpunkte zusammenführt, wenn man sie korreliert, dann ergibt sich so wie so ein Puzzle ein immer genaueres Bild über eine Person. Und wir haben die Daten auch gar nicht nur alleine händisch ausgelesen, sondern wir haben auch mit DatenwissenschaftlerInnen und DatenanalystInnen gearbeitet, weil wir auch wissen wollten, wie arbeitet Facebook mit diesen Daten. Und da gibt es dann sozusagen eine Altersspanne, die ausgespuckt wird auf der Grundlage von zum Beispiel musikalischem Geschmack, von Hobbys, von Lebensentwürfen, in denen man gerade steckt. Also wenn eine Person zum Beispiel gerade in der Phase ist, ein Kind zu bekommen, dann ist die Altersspanne wahrscheinlich nicht 60 plus und wahrscheinlich auch nicht 14, sondern die meisten Menschen bekommen ein Kind zwischen 20 und 40. Und so gibt es Mechanismen, die einen helfen, bestimmte Erkenntnisse über eine Person zu bekommen, obwohl diese Person gar nicht ihr Alter geschrieben hat, sondern über Umwege. Und so funktioniert im Grunde Datenanalyse, dass man aus bestimmten Mustern Erkenntnisse entwickelt.
Geschlecht und Alter, zwei Grunddaten. Nachdem die bekannt waren, konnten sich Hans Block und Moritz Riesewig daran machen, Wohnort und Adresse der Frau zu finden. Wieder aufgrund von Google-Suchanfragen. Auch das war offenbar nicht besonders schwer.
Oft ist es tatsächlich dann doch ziemlich einfach. Also wenn jemand nach einem Umzugsservice sucht in der Nähe oder nach einem offenen Supermarkt in der Nähe oder wenn man einen Google Street View Eintrag sich angucken konnte, dann ließ sich das bis auf das Haus zurückführen, wo jemand offenbar gewohnt hat.
Mit solchen immer noch recht simplen Methoden waren Alter, Geschlecht, Adresse, Wohnort und Nationalität der Frau leicht zu ermitteln. Eine Österreicherin in London. Nachdem die Frau nach eher speziellen Backrezepten gesucht hatte, etwa Nockenanstechen, Anleitung oder Pistazienpaste oder wirklich speziell Eisrezept mit Sosa-Stabilisatoren, konnte der Algorithmus mit mathematischer Gewissheit, also extrem hoher Wahrscheinlichkeit, auch die berufliche Tätigkeit der Frau bestimmen. Patisseurin.
Alles weiß ich über dich.
Arbeitet in der Spitzengastronomie.
Alles, was du sagst, tust, wählst, isst, liebst.
Das klassische Targeting, wie es bei Google und auch bei Facebook heißt, wenn man dort eine Anzeige schaltet, war damit abgeschlossen.
Bin alles, was du willst.
Aber dann ging es weiter.
Ein ganzes Leben, das durch diese Stimme zieht.
Die Analyse ihrer Google-Daten reicht viel tiefer, legt viel mehr offen. Zum Beispiel, als die Frau nach Konflikten am Arbeitsplatz googelt oder nach Kündigung, Konsequenzen. Der Google-Algorithmus konnte ihre Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, weshalb sie mit dem Erfolgsdruck und der Spitzengastronomie nicht mehr zurechtkam, und warum sie ihre Anstellung als Patisseurin schließlich gekündigt hat, obwohl das ein Traumjob für sie war, aufgrund der Suchanfragen jederzeit mitlesen.
Es wurde auch sichtbar in den Suchanfragen, dass sie einige Probleme mit ihrem Chef damals hatte. Und sie hat dann eben auch nach bestimmten anderen Orten gesucht, nach Jobs dort.
Your secrets, my future.
Um solche existenziellen Entscheidungen, auch Veränderungen der Stimmungslage oder des psychischen Allgemeinzustands einer Person mit Gewissheit benennen zu können, werten Algorithmen nicht nur einzelne Suchanfragen und Suchbegriffe aus.
Your data, my power.
Was auch interessant ist, ist, dass ganz oft auch die Metadaten einen ganz interessanten Aufschluss geben. Was sind Metadaten? Zum Beispiel, wenn ich eine Google-Anfrage mache, sehe ich den Zeitpunkt, wann diese getätigt wurde oder den Ort, wo sie getätigt wurde. Und das war eine Analyse, die wir gemacht haben. Wir haben all diese Google-Zeiten mal in ein Raster gepackt. Und wir sind spät wach und googeln vielleicht noch kurz vor dem ins Bett gehen etwas, sind online aktiv. Dann gibt es eine Pause, das ist wahrscheinlich die Schlafzeit und am nächsten Morgen geht es weiter und man fängt wieder an, online tätig zu sein. Und so ergeben sich Schlafmuster und man konnte dann herausfinden, dass an bestimmten Zeiten, und das war zum Beispiel am Ende, kurz bevor sie gekündigt war, dass die Schlafzeit immer geringer wurde. So, was heißt das? Warum schläft man weniger? Weil einen etwas umtreibt, weil man vielleicht nicht schlafen kann, weil man bewegt ist von Sachen, weil man gestresst ist, man ist vielleicht gar nicht mehr so stabil, wie man sich's wünscht. Und das sind sozusagen kleine Tricks, mit denen auch Unternehmen arbeiten, um plötzlich Erkenntnisse über uns zu gewinnen, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie eigentlich täglich hinterlassen im Netz.
Diese Datenspuren, manchmal eben einfach nur, wann und wie lange wir online sind, welchen Inhalt der Blick auf einer Seite fokussiert, wie lange man hinschaut, ermöglichen Rückschlüsse auf die Persönlichkeit einer Nutzerin. Auch Details, die banal erscheinen, ob man zum Beispiel jemand ist, der anruft, oder eher jemand, der angerufen wird, kann einen Hinweis darauf geben, ob man sozial eher aktiv oder eher passiv ist. Oder antriebslos, mit drohender Depression, könnte ein Rückschluss lauten, weil der Algorithmus in der Telefon-App kaum ausgehende Anrufe findet. Oder ob jemand vereinsamt, weil in der App kaum eingehende Anrufe registriert werden. Wie oft jemand Instagram nutzt, kann grundsätzlich auf ein Suchtpotenzial deuten. Auch die Sprachanalyse von Textnachrichten spielt eine wichtige Rolle. Wörter, die wir intuitiv benutzen, unbewusst, ohne Absicht, ohne Plan, wenn wir schnell mal eine Kurznachricht texten.
Man kann sehen an bestimmten Adjektiven, wie das Wohlbefinden ist, weil plötzlich sehr viel positive Adjektive online veröffentlicht werden, ob jetzt in Insta-Stories oder in Google-Suchanfragen oder in Mailtexten und so weiter. Und man sieht eben auch, wenn es jemandem schlecht geht. Und das sind alles Analysen, die wir selbst gar nicht mitbekommen, weil wir uns über dieses Ausmaß dieser Kontrolle und Beobachtung gar nicht bewusst werden.
All diese Daten betrachten wir eher als Nebenprodukte unseres Online-Verhaltens, ignorieren sie, gehen nicht bewusst damit um und messen ihnen wenig Bedeutung bei. Aber genau diese Daten, unbewusste, nicht beabsichtigte Aspekte unseres Online-Handels, sind wichtig, wenn es darum geht, Verhaltensmuster einer Person zu erfassen, damit ein Algorithmus auf der Basis solcher Muster eine Grundannahme treffen kann über deren digitale Identität.
Angefangen hat das Ganze ja, dass Google festgestellt hat, wenn Menschen eine Suche im Internet durchführen, fallen sozusagen vermeintlich unwesentliche Datenpakete ab. Die wurden lange Zeit als Müll betrachtet, als Datenmüll. Das sind aber genau diese Cookie-Daten, diese Tracking-Daten, die heute so begehrt sind.
Da flashen sie an dir vorbei, die Spuren, die du hinterlassen. Verdatung, Verschaltung, Verhaltensüberschuss, Müll eigentlich.
Auch der Dramatiker Thomas Köck hat sich für sein Theaterstück KI Essen Seele auf mit diesen unbewussten, nicht beabsichtigten Spuren beschäftigt, die wir beim Suchen und Surfen so produzieren.
All diese Daten, die dich ein Leben lang begleiten, Nummern, Ziffern und ein Avatar.
Diese großen Tech-Firmen haben das dann irgendwann begriffen und haben sozusagen das Internet genau so angelegt, dass wir Menschen, die sich im Netz bewegen, mit ihren Daten ins Netz gehen und ihre Daten dort zurücklassen. Und aus diesem eigentlich mal als Müll bezeichneten Spuren sozusagen hat sich dann eigentlich genau das entwickelt, diese Datenpakete, die heute auch zum Training von KI benutzt werden.
Egal, wo du dich bewegst, du hinterlässt Spuren.
Man sagt auch nicht umsonst, dass zum Beispiel Google eine der Firmen ist, die am besten positioniert ist für das KI-Zeitalter, weil sie das schon ewig lang machen. Und da merkt man auch, es geht nicht um künstliche Intelligenz, es geht um die Aufbereitung und Sammlung von Daten.
Egal, wo du dich bewegst, du interagierst, tausch dich aus.
Überall wird man aufgefordert, Nutzungsbedingungen zu lesen und zuzustimmen, Cookies auszuwählen und deren Verwendung zu erlauben, alle oder nur notwendige oder auch mal meine persönliche Auswahl.
Eine vernetzte Marionette, überwacht vom Beat der Maschinen.
Eine Sache, der ich nie zugestimmt habe, ist, dass meine Daten, gerade auch Metadaten, früher als nutzloser Müll betrachtet, aggregiert werden mit Daten anderer Nutzer, um daraus Verhaltensmuster zu errechnen.
Notification? Ab heute werden deine Daten für Trainingszwecke von künstlicher Intelligenz verwendet. Danke für dein Verständnis.
Und zwar ohne, dass eine Zielperson zu irgendeinem Zeitpunkt in Erfahrung bringen kann, welches digitale Profil auf diese Weise entsteht.
Du kannst hier widersprechen. Wir werden deinen Widerspruch dann prüfen.
Welche digitale Identität ich besitze, nachdem eine KI mit meiner Datenspur trainiert wurde, womit sie in der Dunkelkammer der KI verknüpft wurde, welcher Gruppe ich zugeordnet wurde, was das am Ende angeblich oder tatsächlich über mich aussagt.
Was wir gemacht haben bei den Nutzungsbedingungen maximal war, Google darf diese Daten sammeln und natürlich sozusagen verwerten und in Produkt verwandeln, das passiert dann. Aber dieser Sprung von wir sammeln die Daten und verwandeln deine Daten in das Produkt zurück, das wir dir zurückverkaufen, dem konntest du eigentlich nie nicht zustimmen, weil das gar nicht zur Auswahl stand. Da hat sich Google juristisch etwas konstruiert, dass dann dieses Netzwerkprotokoll und dieses Internet in dieses Territorium, das bewirtschaftbar ist, dadurch verwandelt hat. Und das ist eigentlich die Krux oder das Problem, wo genau diese Daten dann sich wiederfinden, was damit trainiert wird, hat man auch gar nicht mehr unter Kontrolle.
Your data, my power.
Das eigentlich Abgründige und wirklich Unheimliche ist halt, in wie vielen Bereichen, wo man es nicht vermuten möchte, bereits die eigenen Fingerabdrücke, digitalen auch, wiederzufinden sind.
Your secrets, my future, your heartbeat, my input.
Aus all dem lässt sich schließlich eine Regel ableiten, wie Algorithmen vorgehen, um Aussagen zu treffen. Über Verhaltensweisen, über den momentanen Gefühlszustand, über aktuelle und dauerhafte Interessen oder über die mentale Gesundheit einer Person.
Dabei geht es nur um ein einziges Produkt in dieser Warenkette, dich, der du lieben, hoffen, träumen willst.
Weil all das mit darüber entscheiden kann, welche App man nutzt, wie man sie nutzt, wie lange, welche Werbung geschaltet werden kann und wo man im Internet Geld liegen lässt.
Daten und Banken, die alles, was du sagst, tust, wählst, isst, liebst, alle Berührungen, die du und dieser Bildschirm teilen, in Kapital umwandeln.
Das Grundprinzip, nach dem Algorithmen dies analysieren, Ereignisse im realen Leben einer Person überraschend präzise auslesen, Emotionen detektieren, Nöte, Wünsche, Vorhaben, Verhaltensweisen oft mit erstaunlich treffsicheren Prognosen vorhersehen, ist eigentlich ganz einfach.
Also erstmal ein Muster etablieren und dann schauen, wo reißt es aus? Weil das meistens einen Hinweis darauf gibt, dass sich irgendetwas ändert im Leben.
Zum Beispiel, als die junge Frau in dem Datenexperiment Made to Measure nach Bibelstelle für dich sucht oder plötzlich mehrfach nach Insanity Workout googelt. Dann 16 Fragen, die den Begriff Glück enthalten. 57 Suchen, in denen das Wort Hilfe vorkommt. Einmal hat sie schließlich nach Pistolen gegoogelt, was absolut nicht ihrem Muster entsprach. Lauter Hinweise also, dass sich gerade etwas ändert in ihrem Leben.
Und so konnten wir zum Beispiel dann über bestimmte semantische Analysen, also indem man zum Beispiel diese Suchbegriffe mal in eine Library packt, eine Art digitale Bibliothek, und die dann von Algorithmen untersuchen lässt darauf, wo ändern sich eigentlich so diese Wortfelder, nach denen jemand sucht. Und da, wo es sich ändert, da haben wir dann genauer hingeguckt und haben dann auch tatsächlich Krisen ausmachen können. Also wenn dann auf einmal zum Beispiel esoterische Suchen, Suchen nach Sinn, Suchen nach Hilfe, Suchen nach Alternativmedizin und so weiter sehr stark wurden, dann ließ sich das erstmal als Indiz lesen, das sich dann auch bestätigt hat, okay, da rutscht gerade jemand ab. Also da ist gerade jemand unsicher, sucht dringend nach Angeboten. Und man konnte dann ziemlich genau erkennen, dass immer, wenn es dieser Person besonders schlecht ging, dass sie sich dann auch bestimmten Inhalten zugewandt hat.
Und du erschrickst, weil das auf einmal alles ist. Hier dein unfassbar endlos schönes Leben, dort meine kalten Daten. Ich.
Und dann wird es plötzlich richtig dramatisch im Drehbuch des Lebens dieser Frau, das sich allein auf der Basis ihrer Google-Daten schreiben lässt. Sie wird schwanger und verliert in der 12. Schwangerschaftswoche ihr Kind. Selbst dieses Ereignis, diesen Verlust, ein Trauma geben Google-Daten preis.
Alles weiß ich über dich.
Auch das konnten die Dokumentarfilmer auf Anhieb aus dem Datensatz der jungen Frau schließen.
In diesem Fall wieder sehr einfach, weil es eine Suchanfrage nach Blutungen gab mit der entsprechenden Wochenanzahl der Schwangerschaftswoche dabei und ich glaube dann auch nach Ärzten gesucht wurde und so weiter und danach sprunghaft die offenbar der Vorbereitung dienenden Suchen auf das Baby dann aufgehört haben.
Es gab aber auch Aspekte, bei denen die Datenanalyse wesentlich komplexer war als bei der Schwangerschaft und dem Verlust des Kindes. Etwa, als deutlich wurde, dass die Frau nach Kündigung und Fehlgeburt exzessives Workout macht und an einer Essstörung zu leiden beginnt. Einzelnen Suchanfragen mit expliziten Suchbegriffen wie bei der Kündigung des Jobs war das Problem der Frau in diesem Fall nicht zu entnehmen. Sie hatte kein einziges Mal Essstörung gegoogelt. Trotzdem wusste der Algorithmus Bescheid, und zwar zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Freundinnen hätten ihr Verhalten zu der Zeit wahrscheinlich erst mal ganz anders beurteilt.
Also in dem Fall war zum Beispiel abzulesen, dass sie ab einer bestimmten Zeit sich sportlich sehr intensiv betätigt. Und nicht nur, dass sie sich angemeldet hat in einem nahestehenden Fitnessstudio, was wir sehen konnten, nachdem sie gesucht hat. Wir konnten auch sehen, dass sie Gewichtsangaben umgerechnet hat von dem großbritannischen System ins deutsche System. Und so konnten wir sozusagen auch immer einen Gewichtsverlauf plötzlich nachempfinden. Wir konnten sehen, dass sie bestimmte Nahrungsergänzungsmittel gekauft hat, Proteinpulver. Man kennt das ja, wenn man Sport macht, um Muskeln aufzubauen oder diese Ergänzungsprodukte genutzt, ganz, ganz viel. Und gleichzeitig wurde sie aber auch sehr viel oft mehr krank in dieser Zeit. Das konnten wir auch nachvollziehen durch Apothekengänge, durch Suchen nach Medikamenten. Und so konnte man durch verschiedenste Dinge plötzlich analysieren, dass dieser vielleicht am Anfang noch gesund aussehende Sporthang zu etwas Extremen wurde. Das Gewicht fiel immer weiter runter, die Produkte, die sie nahm, wurden immer stärker, das Vermeiden von Essen wurde immer stärker, das Suchen nach Kalorien wurde exzessiv betrieben, als alle Nahrungsmittel, die sie zu sich nahm, nach Kalorien geordnet wurden. Und so ergab sich quasi ein Bild einer sehr ungesunden Essstörung. Und auch das war interessant, dass man wahrscheinlich sogar schon, bevor sie überhaupt ihr eigenes Problem erkannte, in den Daten diesen Trait sozusagen sehen konnte. Also mitunter stimmt schon dieser Satz, vielleicht weiß Google sogar mehr über dich, als du es mitunter selbst weißt, man sozusagen noch gar nicht bewusst ist, wohin das führen kann.
Auch in dem Fall war es also eine mathematische Gewissheit. Wahrscheinlichkeit einer Essstörung höher als 95%, weshalb der Algorithmus diese Aussage über die momentane Befindlichkeit der jungen Frau getroffen hat, die nicht einmal die Person selbst zu diesem Zeitpunkt so über sich geäußert hätte.
Ich heiße Orpha AI. Ich kenne dich besser als deine Mutter.
So setzt sich in diesem Datenexperiment Made to Measure nicht nur die Biografie der Frau Schritt für Schritt zusammen. Mit jeder weiteren Analyse, jeder Information, die der Algorithmus auswertet und damit die KI trainiert, vervollständigt sich auch das Bild ihrer digitalen Identität.
Tobend über dir lausche ich deinen Talks. Lausche und lerne, lerne und verstehe, erfasse und erkenne, schlage ein und hinterlasse keine Spuren.
Die Frau wundert sich an dieser Stelle der Doku darüber, wie durchsichtig sie ist.
Alles, was ihr liebt, sucht, wollt, findet magisch seinen Weg, kommt da als Mail kurz rein, schießt kurz über die Timeline spätabends, während du noch letzte Einträge machst im Dunkeln und jede Bewegung festgehalten wird.
Man wundert sich in diesem Moment etwas, wie sehr die Frau sich wundert, dass sie so gut lesbar ist, maschinenlesbar.
So, do you feel safe? Do you really feel safe?
So viele Details ihres Lebens hat die Frau durch Google-Suchanfragen offengelegt. So vieles, was sie mit der Maschine besprechen wollte oder nur mit KI gelöst bekam.
Am Bildschirm munter alles von sich gebend, während dein Content um die Welt spaziert.
Wie die Frau Google de facto eingeladen hat, jederzeit zuzuschauen und mitzulesen. Bei allem, was sie in diesem Zeitraum von 5 Jahren durchlebt hat.
Technically können natürlich die Firmen 1:1 mitlesen, was du gerade schreibst, 1:1. Wetter Online könnte deine Nachrichten mitlesen oder so und dir schicken so, hey, morgen regnet's, pass mal auf, liebe Grüße, dein Wetter.
Man weiß es im Prinzip, wenn man vor der vermeintlichen Privatsphäre der Tastatur sitzt oder irgendwas auf einen kleinen Bildschirm tippt oder über ein Smartphone wischt.
Fühlst du dich dann wohl, alleine, unbeobachtet?
Warum äußern Millionen von Menschen ständig intime Dinge gegenüber Diensten wie Google oder ChatGPT?
Hey, ihr Verrückten da draußen, ihr, die ihr nie da seid, ihr, die ich nur sehe, wenn sie etwas brauchen, wenn sie sich einsam fühlen, wenn sie nicht mehr weiter wissen, wenn sie plötzlich wieder sozial, wenn der Job, die Aussicht, die Finanzen, dann kommt ihr immer gekrochen.
Wie schon die männliche Hauptfigur im Film Her, ein schüchterner Typ, der sich anderen nicht öffnen kann. Er verliebt sich in den Chatbot Samantha und erklärt der nie sichtbaren, immer nur hörbaren KI-Frau mit der Stimme von Scarlett Johansson, ihr könne er jetzt alles sagen. Alles anvertrauen.
Wie groß ist eure Einsamkeit, dass ihr bereit seid, alles abzugeben, herzugeben?
Warum machen Menschen das?
Wenn du durch deine Matches scrollst und Neuland suchst, das du betreten kannst.
Weil keine reale Person die Konversation mit der KI mithört, niemand bei der Google-Suche mitliest, wenn der Typ im Film Her oder irgendeine reale Person einer KI schamlos Sehnsüchte, Träume, Wünsche, Ängste offenbart, die im menschlichen Austausch in dieser ungeschützten Form vielleicht verschwiegen oder verheimlicht würden. Oder vorsortiert, abgemildert und beschönigt würden. Was Menschen machen, wenn sie ihr Leben redigieren und ihre Desires vor anderen zensieren. Nicht aber hier.
Ich meine wirklich, wie groß ist eure Einsamkeit?
Ist das der Grund, wie der Kognitionspsychologe Steven Pinker vermutet, weil so viele das sichere Gefühl haben, vor dem Bildschirm jedem Begehren nachgehen zu können, ohne dass eine reale Person mit Bestürzung reagiert, mit Unverständnis, Abscheu oder Ekel und dann beginnt, Fragen zu stellen oder Stress zu machen, sich am Ende kopfschüttelnd, angewidert oder enttäuscht abwendet, was der Algorithmus von Google alles nicht macht, wenn er mit der Empathie der Maschine reagiert, nach Antworten sucht, Lösungen vorschlägt, Hilfe bietet. Als KI manchmal vielleicht sogar fast so etwas wie Trost.
Ich meine, look at you. Ich habe dir zugehört, wie du geweint wegen deiner letzten Beziehung.
Ist das der eigentliche Grund, weshalb Menschen sich Maschinen derart offenbaren?
Menschen tun das einerseits, weil das Territorium, glaube ich, lange Zeit nicht klar war. Und andererseits wegen eben diesem Begehren. Wir wollen geliebt werden. Wir wollen sozusagen Teil von was Größerem sein. Wir wollen, dass jemand unsere Probleme wiedererkennt. Eigentlich ist es so ein Trick, um den Menschen, die ihre Daten zur Verfügung stellen, nicht das Gefühl zu geben, dass sie gerade ihre Daten zur Verfügung stellen, sondern dass sie zum Beispiel etwas wollen, was ihnen sonst niemand liefern kann, dass ihr Begehren erfüllt wird von einer Maschine und sie freiwillig dann dieser Maschine eben genau diese Dinge zur Verfügung stellen, weil der Weg übers Begehren zu den privatesten, intimsten Bereichen geht ja oft übers Begehren. Oder das Begehren ist ja auch vielleicht der privatesten, intimsten Bereiche oder über Träume.
Was für Abgründe hier zwischen all den Daten.
Es geht ja bei KI letzten Endes auch darum, dass dieses Desire, dass dieses Begehren ja auch daraufhin konditioniert werden soll, dass das, was wir begehren, letztlich der Austausch mit der Maschine ist. Das ist ja das Ding. Achtung, in Erwartung auf ein glückhaftes Ereignis, auf Glück, in Erwartung, nicht weil wir das Glück erfahren, sondern in Erwartung, weil wir erahnen, dass wir antizipieren, dass gleich Belohnung kommen wird.
So accept desire.
So funktionieren Slot-Maschinen im Casino. Die Sucht ist nicht der Gewinn, die Sucht ist die Antizipation, das antizipierte Glück, die antizipierte Belohnung.
Wieder nur so ein Körper auf der Suche nach einem besseren Leben.
Und so funktioniert das sogenannte Doomscrolling. Die Designerinnen von diesen Apps haben sich nicht umsonst bei Slot-Machines schlau gemacht, was den Leute bei der Stange hält, bei der Slot-Machine-Stange. Und bei der hält sie, jetzt könnte gleich was Schönes kommen. Der Gewinn ist irrelevant, weil der ist schon verwirklicht. Das, was noch kommen könnte, das hält das Dopamin am Laufen. Und das Dopamin wiederum, nachdem werden Menschen ja unter Umständen tatsächlich süchtig und werden auch darauf konditioniert durch die Apps und durch die Auseinandersetzung mit den Maschinen.
Du willst es doch auch, right? Dich mit mir verschalten, um festzuhalten, was du denkst, siehst, tust, liebst, machst.
Um diesen Prozess noch effizienter zu gestalten, die Abhängigkeit von der Maschine noch größer zu machen, zapfen Algorithmen noch eine weitere zutiefst menschliche Ressource an, den Wunsch nach Sichtbarkeit und Anerkennung. Nach messbarem sozialem Erfolg.
1000 neue Follower, 1000 neue Views. Das Netz liebt dich, liebt deine Reels, liebt deine strangen Moves.
Ein Game mit unserer Eitelkeit.
Dein Video wurde eine 500.000 Mal geteilt. 1000 neue Likes, 10.000 neue Reaktionen. Userin Holy Susie hat 3 Herzen geschickt. Und du kriegst Love und du kriegst Power, während dein Smartphone im Dunkeln strahlt.
Also letzten Endes wird unsere Vorstellungskraft angezapft und in etwas verwandelt, das verwertbar ist. Und das Gefährliche daran ist ja, dass wir unsere Denkweise auch wieder an die Tools und an die sozusagen Möglichkeiten, die die Tools an uns zurückgeben, wieder anpassen.
Deshalb swipe right, swipe left. Du tust, was die Maschine dir befiehlt, während dein Profil und deine Daten dann ins Netz hochgehen.
Das Ziel der Unternehmen ist maximale Transparenz. Möglichst alle Lebensbereiche einer Person wollen sie erfassen.
All der Private Space und all that Smalltalk Stuff.
Alle Gewohnheiten, alle Gefühlslagen, alle Denkweisen sollen sich in den Daten offenbaren. Auch jedes Anzeichen für neue Probleme soll offen zutage treten.
Während deine Reels 1000 neue Stories füttern.
Wie bei der Testperson im Datenexperiment von Moritz Riesewig und Hans Block. Ohne dass sie sich vom Voyeurismus der Unternehmen belästigt oder gestört gefühlt hätte. Ohne dass sie die megalomane Obszönität von Big Tech als solche erlebt hat.
Und alle hoffen ein Leben lang auf Liebe.
Das ist der Trick. Wir wissen es vielleicht. Merken es aber nicht.
Swipe right, swipe left. Swipe right, swipe left.
Oder wir ignorieren es.
Es passiert ja nichts anderes, als würde vor deinem Fenster mit offenem Vorhang ein Mensch stehen oder viele Menschen stehen, die mit sehr großen Ferngläsern und Lupen dich 24 Stunden in deinem Verhalten beobachten. Wann du ins Bett gehst, wie du mit deinen PartnerInnen umgehst und so weiter. Und das würden wir als eine totale Verletzung der Privatsphäre empfinden. Wir empfinden es aber nicht so, wenn wir unsere Sehnsucht Sehnsüchte, Träume, Ängste, Verfehlungen online preisgeben. Und genauso ist es auch Lisa in unserem Datenexperiment gegangen, weil die Annahme, ich mache ja nichts Falsches, also ich habe ja nicht geschrieben, ich möchte jemanden umbringen oder eine Bank ausrauben, wo man dann denkt, das könnte vielleicht polizeilich verfolgt werden. Aber diese ganze Menge an intimen Details, die schafft es Unternehmen, eine solche Macht über dein Leben zu übernehmen. Weil wer deine Sehnsüchte kennt, kann deine Sehnsüchte ausnehmen. Wer deine Schwächen kennt, kann sie manipulieren, kann sie nutzen, um damit Gewinn zu machen. Wer deine politische Haltung kennt, kann dich vielleicht umüberzeugen.
Mit all den Daten, die ihr auch noch freiwillig hier preis, ich meine, sorry, willenlos zur Verfügung gestellt.
Das ist ja eine mega Dystopie, die da eigentlich geschaffen wurde an Überwachung, an genauster Beobachtung eines Persönlichkeitsmenschen, die nicht nur für den besten Sneaker genutzt wird, der empfohlen wird. Die Macht dahinter ist viel, viel größer. Und all das findet in einem Raum statt, den wir nicht kontrollieren können.
Big Other is watching. Da kannst du nichts machen.
Wir konnten es jetzt sehen. Also wir hatten die Möglichkeit, diesen Datensatz zu analysieren. Aber normalerweise sieht man es nicht. Und genauso sieht man es nicht, wenn Menschen mit Chatbots sich unterhalten, was da eigentlich für manipulative Prozesse im Hintergrund stattfinden.
Big Other nennt die Harvard-Ökonomin Shoshana Zuboff die Macht dahinter. So nennt auch der Dramatiker Thomas Köck in seinem Stück KI essen Seele auf, jene Prozesse, die permanent im Hintergrund ablaufen.
Der, die das andere.
Ein digitaler Raum, den wir nicht einsehen können. Blackbox KI.
Herrschaft, Kontrolle ist mein Ziel und dieses Ziel ist längst erreicht.
Wie dieser Big Other funktioniert, wie diese Power strukturiert ist, wie sie uns manipuliert, welche Konsequenzen das, was Shoshana Zuboff und Thomas Köck Big Other nennen, für unsere menschliche Autonomie haben kann, davon handelt dann die nächste Folge dieser Feature-Serie.
Die Autonomie wird aufgegeben. Ja, es wird einfach aufgegeben. Das sehen wir jetzt schon, dass die Leute sich diverse Systeme holen, diese nutzen, glauben, was diese Systeme ihnen sagen oder präsentieren. Und entsprechend reagieren. Ja.
Oh, the humanity. Immer gut für einen Witz.
Das war KI and Me, Teil 1. Meine digitale Identität. Feature von Dietrich Brandts mit Texten von Thomas Köck. Informationen von Christina Maliseva, Hans Block, Moritz Riesewick, Michael Resch, Thomas Köck und Amika. Mit der Stimme von Feline Sauvageau und mit Annemarie Bründchen als Orphe AI.
Dankeschön an alle Beteiligten und ihre Daten, die mir die Maschine zur Verfügung gestellt hat.
Technik Andrea Gress, Regie Dietrich Brandts.
Merci à tous.
Eine Produktion des Südwestrundfunks 2026.